Du. So, jetzt. Psalm 8. Dem Vorsänger auf der Kittit ein Psalm Davids. Keiner weiß so richtig, was das Ding ist. Kann sein, dass es eine spezielle Gitarre war von den Gideoniten? Ja. Aber keine Ahnung. So, mir ist es auch total egal. Es ist auf jeden Fall ein Musikinstrument. Welche Form auch immer. Und der Vorsänger ist der Lobpreisleiter. der das dann anstimmt, so, damit das ganze Volk einstimmig diesen Psalm singt, so, um Gott anzubeten. Also lesen wir mal den Psalm 8. Herr, unser Herrscher, oh wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist da der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Ja, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit, mit Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, ja die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, wirklich alles, was die Pfade der Meere durchzieht. O Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. David hat hier gerade einen Moment, so, wo, den wir alle kennen, ne? So, und du lebst so deinen Tag und auf einmal macht Bing. Ne? Und auf einmal siehst du die Schönheit der Schöpfung. Aber preist dann in dem Moment nicht die Schöpfung, sondern bist einfach überwältigt von der Größe Gottes. So, ich liebe diese Momente. Ne? So, letztes Mal mal mehr waren. So, und ich saß dann da und ich habe die Wellen gehört und diese endlose Weite. Ne? Und dieser Frieden und diese Ruhe und diese Macht, die dieser Horizont so ausstrahlt, ne? Du siehst nur blau überall und ich saß da und ich dachte nur, Gott, du bist groß, du bist wirklich riesig. Ich überschaue das zwar mit meinen Augen, aber ne, du fängst an zu schwimmen und du denkst, du bist schon ganz weit und guckst zurück und du bist nur ein paar Meter geschwommen, ne? So, wie lange man schwimmen müsste, bis zu diesem Punkt zu kommen, den man als letztes sieht. Ne? Und du denkst nur, Gott, und das hast du alles in einem Moment gemacht. Ne? So, du siehst wie David hier hoch in den Himmel und du siehst so eine sternklare Nacht und du sitzt da und du guckst so in die Sterne und denkst so, Mann, bin ich klein. Ne? So, wo dir auf einmal bewusst wird und klar wird, wie groß Gott sein muss. Ne? So wie wir es hier gelesen haben mit deinem in Vers 4. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, ne, was für ein Bild. Wenn Gottes Finger das gemacht hat, so ein, wie groß muss denn Gott sein? Ne? Unendliche Weiten. So, ne? So weit kann man überhaupt nicht denken, so groß, wie er das All gemacht hat. Ne? Und da fragt man sich jetzt, Mensch, schon, Gott, warum hast du das so groß gemacht? Ne? So ein, ich meine, es hätte ja auch kleiner sein können. Ne? Wir wissen von 1. Mose, dass dass Gott den Himmel gemacht hat, ne? Und die Erde, das Weltall mit seinen Sternen, so dann die Pflanzen, dann die Tiere, ne? Dass er noch das Licht und Tag und Nacht gemacht hat, das Meer gemacht hat. Warum stehen heute alle auf? So ein, das Meer gemacht hat. Und alles, was da drin ist, ne? Und dann, als alles perfekt war, ein Paradies so, und dann hat er den Menschen gemacht. Ne? Hat ihn reingesetzt und hat gesagt, das ist alles deins und du verwaltest es. Ne? So ein, ne? Und der Mensch guckt hoch in den Himmel und er sieht diese vielen Sterne und diese Bilder und alles und Paulus sagt im Römer 1, so ein, dass allein die Schöpfung, wenn man die betrachtet, man schon erkennt, dass es einen Schöpfer gibt. Niemand kann sich da rausreden vor Gott, ob er das Evangelium gehört hat oder nicht. Jeder weiß und sieht an der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gemacht hat, eine Handschrift. Ne? Und Gott hat dieses Weltall so überdimensional groß gemacht, so, dass wir mit unserer Technik nicht das Ende sehen können. Die Bibel sagt uns, es gibt ein Ende, danach kommt Gottes Reich, wo die Engel leben und er und so weiter. Ne? Aber für uns kommt das schon so riesig weit vor, ne? Und wir können es nicht fassen. So, dass wir einen Begriff nehmen von, das Universum ist unendlich. Ne? Nur Gottes Finger hat das erschaffen, ne? Und gemalt und geformt und modelliert. Ne? So, wie gewaltig ist Gott? Und ich meine, die Summe aller Weisheit und Erkenntnis, ne, ist Gottes Furcht. So sagt uns der, der so viel Weisheit und Erkenntnis von Gott bekommen hat, König Salomo. Der Kluge war als wir alle zusammen. Und trotzdem hat er das nie begriffen. Ne? Aber wenn du weise sein willst als Mensch, dann suche die Größe Gottes und erkenne die. So, das war das, was Gott mir mit auf den Weg gegeben hat und das immer wieder tut. Ja, Stefan, du vergisst, wer ich bin. Und David ist so ein Moment und ich liebe diese Momente. Er ist in dem Moment und er sieht einfach nur, wie groß Gott ist. Und in dem Moment bist du frei. Das sind die Momente, wo der Geist auf dich kommt und du Blick und Einsicht und Weisheit hast in dem Moment und einfach nur loben und preisen kannst und dich sicher fühlst. So. Herr, unser Herrscher. Das ist ein Lied, das die ganze Gemeinde singen soll hier. So, und alle einstimmig, alle Kinder Gottes einstimmig, laut unser. Unser Herrscher. Nicht nur, du bist nicht nur ein Herr über die Schöpfung, sondern du praktizierst doch deine Autorität, die du hast. Du herrschst. Ne? So. Und Satan kam in den Garten Eden und ja, hat uns verführt mit einer Lüge und einer List. Und wir Menschen haben gesagt, ich möchte Herr sein und ich möchte herrschen. So wie es mir passt. Nicht so, wie es meinem Schöpfer passt. Und all das, was Gott uns übergeben hat an Autorität und an wie steht es hier in Vers 7, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Ich habe es jetzt nicht in Mose nachgeschlagen. Wo steht, dass Gott uns alles übergeben hat, aber das wissen wir, denke ich. Ne? Ansonsten nochmal nachlesen, Schöpfungsgeschichte kommt gleich. Dann am Anfang vom 1. Mose. So, ne? Es war unser Besitz, unser Land, unser Eigentum. So, wir waren höher gestellt als der Rest der Schöpfung. Die ganze Schöpfung mit Universum war für uns erschaffen. Nur für uns. Ne? Gott hat sich Mühe gegeben. Gott hätte alles in einer Sekunde machen können, aber hat er nicht. Er hat 7 Tage. Inklusive seinem Sabbat. Ne? Aber 6 Tage hat er sich Zeit gelassen, um es perfekt zu haben für uns. 7 Tage lang. Und wir haben das weggeworfen. Wir haben das verloren und wir haben unseren Besitz abgetreten an Satan. Ne? Und er hat sich gefreut. Jetzt war er der Herr über die Schöpfung. Und trotzdem, obwohl er das unseren Besitz bekommen hat, weil wir es ihm geschenkt haben, ne, uns abgetreten haben für ein Linsengericht, ist trotzdem unser Schöpfer der Herr und der Herrscher geblieben. Es ist, als ob ich meiner Tochter was schenke oder meinem Sohn und irgendjemand anderes nimmt ihr das weg. So komme ich dorthin und nehme es ihm wieder weg und bestrafe den. Ne? Mit Worten oder was auch immer. Und gebe meiner Tochter mein Geschenk wieder. Ne? Und wir Menschen, wir haben genauso jemanden gebraucht, der uns errettet hat. Wir haben jemanden gebraucht, der unseren Besitz uns wiedergegeben hat. Aber wir haben einen Pakt halt mit Satan, sind wir eingegangen damals. Wir haben ihn zu unserem Vater ernannt. Die Bibel sagt das, wir sind entweder Vater Gottes, Kinder Gottes oder Kinder vom Satan. Wir sind sein Eigentum geworden und sein Besitz. Und wir haben uns in seine Hände gelegt und ihm vertraut. Aber um diesen Besitz wegzunehmen, gab es einen Pakt und einen Bund. An dem muss Satan sich halten, weil Gott nun mal der Herrscher ist. Und an dem müssen aber auch wir Menschen uns halten, weil nun mal ein Bund ist. Und dieser Bund besagt, dass nur ein Mensch fähig ist, dass nur einem Menschen möglich ist, diesen Besitz wieder an sich zu nehmen. Nur einer, der uns auslösen kann. Deswegen musste Gott Mensch werden. Siehst du in der Offenbarung so schön? Nur einer ist würdig, das Siegel zu öffnen. Diese sieben Siegel von dieser Schriftrolle, von dieser Eigentumsurkunde. Nur einer war würdig, alles zu bezahlen und alles einzuhalten, damit der Besitz, der uns gehört, wieder zu uns kommt. Ich freue mich so, weil im Himmel wird es anders. Im Himmel, also auf dem Eden 2, weiß nicht, sind wir nicht mehr alleine, sondern da wird unser Gott unter uns wohnen, mit uns wohnen. Aber er wird nicht nur das sein, er wird auch unser Hohepriester sein und er wird auch unser Hirte sein. Er wird unser Gott sein, unser Herrscher, unser Herr, unser König. Und er wird dort sein und er wird alles besitzen und übergeben. Und ich fand es so schön in Vers 5 bis 7: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht und alles hast du unter seine Füße gelegt. Der Sohn des Menschen ist Jesus. Das kann man natürlich leicht sagen, aber ich finde es schön, in Prier 2, Vers 5 werden die Verse zitiert. Also lass uns das mal lesen. Hebräer 2, Vers 5. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Das ist das, was wir gerade gelesen haben im Psalm. Und jetzt guck mal, wie der Autor hier das deutet. Indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu verenden. Denn sowohl der, welche heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, wir sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum: Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und ein treuer Hohepriester wurde in dem, was Gott betrifft, und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Also zurück zum Psalm 8. Dieser Sohn des Menschen, der ein bisschen weniger gemacht ist als die Engel, ne? Ist Jesus, haben wir gerade gelesen. Und das ist so schön, oder? Weil Jesus kommt als Mensch, aber sündenfrei. Und Jesus wird versucht, aber Jesus fällt nicht. Und Jesus opfert sich und stirbt und steht wieder auf mit Sieg, Herrlichkeit und Ehre und Macht. Und ich liebe das so, dass Gott so einen Plan sich ausdenkt. Ne? für uns. Jesus hätte da bleiben können, wo er war. So, und ihm wäre es besser gegangen, als hätte weniger Stress. Ne? So, aber Gott hat uns erschaffen und alles, was wir kennen, ne? So, nur für uns. So. Und er hat nie losgelassen an uns. An seine Engel hat er, denen hat er keine Gnade erwiesen. Auch wir sind ihm so wichtig, dass er uns Gnade erwiesen hat. Und wir werden mitherrschen mit Jesus, sagt er. Und wir sehen auch, dass wir auch über die Engel herrschen werden. Wir werden Erben sein mit ihm und wir werden mit ihm regieren. Das ist der Wahnsinn. Wir kriegen alles wieder zurück, nur dass wir diesmal einen Hirten haben, der an dem wir uns richten können. Und Satan wird weggesperrt. Vers 5 von Psalm 8. So, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? David sitzt da und ist ruhig und es ist nachts und er sieht die Sterne und er sieht die Weite und er merkt so, wie klein er ist und wie nichtig, dass er im Vergleich zu allein nur zu der Schöpfung, die er erkennen kann mit seinen Augen und mit seinem Verstand, so ein Staubkorn ist und weniger als das. So ein. Und er sitzt da und denkt so, wer bin ich denn? So viele Menschen, die es weltweit gibt und du denkst an mich. Sind so wertvoll für unseren Schöpfer, dass ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber es ist so. Er ist so groß, wir können ihn einfach nicht fassen. Sondern über mehrere Millionen Menschen, so, die täglich zu ihrem Schöpfer rufen, bitten, loben, preisen, weinen, ne? So, und er hört alle zur gleichen Zeit, ne? So, er, dieser überdimensionale Mann, Mensch, nee, Gott, sorry, so, der, ich kann es mir echt nicht vorstellen, so, ne? So viele Stimmen. Ich habe jetzt oben 6 Kinder und ich höre so viele Stimmen, dass mir der Kopf platzt. So, ne? Aber ich bin halt nur die Schöpfung. Ne? Und er ist der Schöpfer. Und er hat Millionen und Abermillionen von Stimmen und beantwortet jede zur richtigen Zeit. Ne? Jedes von unseren kleinen, winzigen Leben, das uns so unwichtig scheint, ist geführt und ist bewogen und bemessen und bezahlt. So, ist kostbar. Ne? So, jede Träne, die wir verfließen im Namen Jesu, sammelt er. Jedes Gebet, das wir zu ihm schreien, sammelt er im Himmel. So, ne? Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Ne? Wir benehmen uns so rebellisch, so bösartig, so pervers. So, wir sind so krank und so kaputt. Ne? Das, was Gott uns anvertraut hat, was uns zum Segen sein sollte, haben wir zerstört. Ne? So. Und jetzt, da wir erkennen durch den Geist, der in uns ist, so, und wir dann nahe sein können, so durch Jesus, der für uns alles gegeben hat, so, sind wir trotzdem weiter rebellisch. Und wollen unseren Schöpfer nicht die Anerkennung geben, die er verdient. Er hat Lob und Preis verdient und Vertrauen. Ne? Und trotzdem sehe ich so oft meine Zweifel oder meine Sorgen oder meine Ängste oder meine Nöte. Ne? So, oder meine Hartherzigkeit, so meine Selbstliebe, dass ich überhaupt nicht an ihn denke. Dass ich seine Schöpfung oder seinen Plan mit meinem Leben verachte, indem ich ungehorsam bin oder indem ich nicht mit der Leidenschaft ihm diene oder ihn lieb, so, wie ich erst nun mal als Schöpfer verdient. Und trotzdem gedenkt er an mich und an dich und er nimmt uns jeden Tag. Und wir stehen fest in ihm. Ne? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber er ist so groß, dass man überhaupt nicht zweifeln darf an irgendwas. Und wenn dieser mächtige Gott zu uns sagt, dass wir uns nicht sorgen sollen über keine einzigste kleine Kleinigkeit, dann sollten wir sagen, preis den Herrn. Und trotzdem sind die Momente selten, so wo ich seine Größe so in dem Maße erkenne. Ich sehe, wie groß ich bin, oder ich sehe, wie groß mein Feind ist. Und das muss uns klar sein, weil guck dir das mal an, was David hier sagt in den Psalmen. Er sieht die Größe Gottes, er erkennt ihn als Herrn an, er lobt ihn und er preist ihn. So, Ne? Und dann auf einmal kommt Vers 3 dazwischen. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um dem Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Und dann wieder geht's weiter mit Gottes Größe, ne? Wenn ich in den Himmel betrachte, das Werk deiner Finger. Also, ist einfach so, passt überhaupt nicht zu dem Lied. Das macht eigentlich alles kaputt. Wäre das mein Lobpreislied, würde ich den Vers einfach rausradieren, ne? So, und sagen, naja, nee, das passt nicht. Ist unrund. Das macht irgendwie alles, stört so die ganze Balance, ne? Die Ästhetik. Aber hier ist der Gott, der durch David redet, ne? So. Und ich kenne das, oder? Das ist doch genau das, was ist, wenn ich so oft schon, wo ich mir gesagt habe, so ein Gott, heute der Tag, der gehört dir. Ich habe keine Termine, ich habe nichts vor. Ich merke gerade so, dass ich zu wenig Zeit mit dir in letzter Zeit zusammen war. Heute der Tag gehört nur dir. Und du setzt dich hin mit ganzem Herzen und dein Wille ist da und das ist deine Überzeugung und dein Herzblut und du meinst es ernst, ne? Und dann kommen die ganzen Kleinigkeiten, die dich davon abhalten. So oft, dass ich schon gesagt habe, der Tag heute gehört dir. Und am Ende des Tages, wenn ich mich überhaupt noch daran erinnert habe, ne, dann wo ich dann gedacht habe, eigentlich habe ich heute nicht mehr Zeit mit dir verbracht wie gestern. So. Wenn ich überhaupt dran denke halt. So. Satan will nicht, dass wir loben. Er möchte nicht, dass wir preisen. Er möchte nicht, dass wir die Größe Gottes erkennen. Er möchte lieber, dass wir erkennen, wie groß unsere Sünde ist. Lieber, wie groß unser Feind ist. Lieber, wie stark und wie übermächtig die Versuchung ist. Oder die Anfechtung. Ne? So, wie kaputt und wie krank die Welt ist. So, er möchte, dass wir unsere Augen wegnehmen von diesem allmächtigen Gott und von seiner Größe und von dem Vertrauen und von der Sicherheit, die wir in ihm haben. Zu all dem, was krank und pervers ist. So, er will nicht, dass wir Zeit nehmen im Wort und erforschen und freudig und Frieden haben und uns freuen an Gottes Charakter. Ne? Dass wir da tiefer reingehen, dass wir mehr und mehr loslassen und frei werden und im Geist sind, sondern er will lieber, dass unsere Augen und unsere Gedanken beschäftigt sind. Und das können auch fromme Dinge sein. Ne? Oder geistliche Gedanken oder Doktrinen. So, das muss gar nicht mal was Weltliches sein. So, Hauptsache, wir erkennen nicht, wie groß Gott ist und wie sicher wir sind. Das darf auch nicht sein, dass wir uns das nehmen lassen. Der Lobpreis und der Dank, das sind zwei ganz mächtige Sachen in unserem Leben mit Gott. Das sind auch die wichtigsten Sachen zum Teil. Das sind auch die Sachen, die wir als erstes vernachlässigen. Die als erstes gehen, wenn Druck kommt oder wenn wir Gott suchen. So. Ein dankbares Herz ist ein Herz, das auf Gott sieht. Und wenn du dankbar bist, dann hast du was empfangen, ob du es nur hast oder nicht. Du bist einfach zufrieden. Du machst dir keine Sorgen mehr um alles andere, sondern du hast irgendwas und deswegen bist du dankbar. Ja. So. Und das führt zum Lobpreis. Das führt dahin, Ehre und Lob zu dem zu bringen, von dem das kommt. Alles Gute kommt von Gott. So. Und da ist nicht ein Schlechtes, was von ihm kommt. All das, was schlecht ist und was schwer ist in unserem Leben, das lässt Gott zu, aber das kommt nicht von ihm. So. Und wir müssen das tragen. So. Aber wer auf Gott sieht, der weiß, was er hat. Und der ist dankbar. Wer dankbar ist, der ist ruhig und zufrieden und freudig. Ein Leben ohne Lobpreis ist ein verschwendetes Leben. Weil das bedeutet, dass man Gott überhaupt nicht die Ehre gibt. So. Nur wenn ich erkenne, dass Gott wirklich und anerkenne, dass Gott wirklich alles in meinem Leben macht, was funktioniert, ne? So, was Sinn macht, so dann kann ich ihn, sehe ich ihn an und ich sage, das kommt von dir, das kommt alles nur von dir. Und das ist Loben und Preisen, Ehre geben. Ne? Seine Herrlichkeit, seine Macht. Wenn ich aber nur auf mich sehe und nicht mehr auf Gott, dann verschwindet das. Und dann sage ich es vielleicht noch mit meinem Mund, aber nicht mehr in Realität. Es sind einfach Worte und ich merke in dem Moment, dass es Worte sind. Ich lobe dich, ich preise dich, du großer Gott. So, und du merkst, du sagst einfach nur diesen christlichen, ne? Was echt das ist, was unten rauskommt, wenn es ohne reinem Herzen ist und ohne dass man es wirklich erkennt, gerade in dem Moment. Ne? So. Und der Feind möchte nicht, dass wir loben. Der Feind möchte nicht, dass wir danken. Der Feind will nicht, dass wir erkennen, dass wir alles haben und nichts brauchen. Ne? Alles, was wir brauchen, ist uns gegeben. Sagt irgendwo das Wort. Ich weiß jetzt nicht die Stelle. Ob Weisheit, ob Erkenntnis, ob Gaben, ob Fähigkeiten, ob Mittel, alles ist uns gegeben. Unser ganzer Weg ist von Gott schon gesehen, vor langer Zeit, bevor wir da waren und fertig gemacht. Er weiß jeden Schritt und jeden Gedanken, bevor die Welt gemacht hat, sagt die Bibel, so in dem wir denken und gehen noch, was für uns noch zukünftig ist. So, für ihn ist das alles schon erledigt und klar. Für ihn ist alles schon fertig und getan. Das muss uns halt klar sein, dass da nicht mal eine Kleinigkeit ist, die irgendwie aus Gottes Plan rausspringen könnte. Sondern das ist unsere feste Zuversicht, unsere Hoffnung, dass wir zu Gott kommen können und sagen können, ich bin geborgen in deinen Händen und bei dir falle ich rein und bei dir berge ich mich. Und du bist wichtiger als meine Hobbys, du bist wichtiger als meine Leidenschaften, du bist wichtiger als die Menschen um mich, du bist wichtiger als meine Familie, du bist sogar wichtiger als die Gemeinde. Du kommst an erste Stelle und dann kommt der Rest. Er sieht hier die Größe und er kann nur loben und nur preisen. Oh, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feinden und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Zwei Gruppen von Menschen. Wer sind denn diese Säuglinge oder diese Kinder? Das sind wir, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind Kinder und wir sind Säuglinge und wir werden es bleiben. Wir sind schutzlos, wir sind wehrlos, wir sind dumm. Irgendwas glitzert vor unseren Augen und wir fangen an und freuen uns am Rascheln. Ob es uns gut tut, ob es Sinn macht oder nicht. Wir sind Kinder. Wir brauchen einen Vater, wir brauchen einen Leiter, wir brauchen jemanden, der stärker ist als wir. Jemand, der so stark ist, dass wir uns geborgen fühlen können. Und wer aber als Erwachsener zu Gott kommt und sein Leben lebt und meint, er ist schon wer, so ein, der ist dumm, der wird zum Schweigen gebracht. Der hat wohl nichts mehr zu sagen in Sachen Gott. Aber wir als Kinder, wir als Säuglinge, wir wissen, dass wir schwach sind und arm und nackt sind und wir sind in unserem Herrn und sind geliebt und geleitet und wir können einfach nur loben und preisen. Aber die Menschen, die ohne Gott sind, die den Himmel ansehen und sagen, es gibt keinen Gott, ne, die Schöpfung betrachten und sagen, es gibt keinen Gott, so, die ohne Gott alles erklären wollen, so, und die ihn ausblenden, ne, so, das sind ja, diese Feinde, diese Rachgierigen, diese Bedränger, ne, so. Auch dieser Feind, der nicht will, dass die Schöpfung wieder vereint ist und im Frieden mit Gott. Es geht nicht um uns, es geht um unseren Herrn. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht, hat man. Ich will zum Schluss noch Hiob 38 lesen bis 40. Ich habe heute nicht so viel zum Reden, aber dafür zum Vorlesen. Das ist vielleicht auch ganz schön. Das ist ein paar Seiten vorher. Und ich meine, als ich zu Gott kam, ich wusste immer, dass es einen Gott gibt, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht einen Schöpfer gibt. Hätte ich drüber nachgedacht, wäre mir das vielleicht klar geworden, aber ich habe halt nie so direkt drüber nachgedacht. Über Gott schon, dass es irgendjemand gibt, der Sagen hat und so. Ne? Ich habe auch damals als Nichtchrist schon gesagt, es gibt keinen Zufall, es gibt nur Schicksal. Ja? Ich wusste schon, habe schon immer geglaubt, dass irgendwie alles zusammenhängt. Dass da jemand ist, der mehr zu sagen hat und einen Überblick hat. Der größte ist als wir Menschen. Aber als ich gehört habe, dass es einen Schöpfer gibt, der mich gemacht hat und mich kennt und mich zurückholen will zu sich. Dass ich kein Zufallsprodukt bin, sondern dass ich aus Liebe gemacht bin, wertvoll bin. Für diesen, der über allen steht, der alles, was er erschaffen hat, auch das in seinem Reich so zerknorkeln kann und allen das neu machen kann. Dass dieser Schöpfer, dieser mächtige Herrscher, dass der eine Beziehung mit mir will, da wollte ich ihn nur noch kennenlernen. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich Gott, und ich wünsche mir es immer noch, dass ich Gott mal so erlebe, wie manche Männer Gottes das durften. Die wirklich Gottes Stimme hören und sein Reden Wort für Wort. Ne? Dass du da sitzt und einfach nur seine Stimme hörst, wie Mose auf dem Berg, wo, ne, so ein, oder Hiob, wo Gott kommt und von sich selbst zeugt. Ne? Und wenn wir das jetzt lesen in Hiob 38, dann mit dem Bewusstsein, dass der Schöpfer von Himmel und Erde und von all dem, was noch ist, dass er das hier Wort für Wort sagt gerade, ne? Dass das aus seinem Mund kommt. Und da sieht man auch, wie Gott redet. Ich finde es immer schön zu lesen, solche Sachen zu lesen, wenn Gott redet. Weil es ganz anders ist als das, was ich mir damals vorgestellt habe oder gehört habe von manchen Christen, wie man mit Gott reden muss. Wenn ich ganz intensiv mal gucke, wie Gott redet hier, dann ist es sehr natürlich, ne? So sehr menschlich. So, dass er kommt mir entgegen mit seiner Sprache. Ne? Er ist da nicht sehr gewählt in irgendeiner Form, ne? So dass es anmütig klingt und irgendwie erhaben, ne? Sondern er redet so, wie Hiob redet, ne? In der gleichen Welle. Ich liebe das so an unserem Gott, er kommt uns entgegen. Aber lesen wir mal, Hiob 38. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und er sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch mal deine Lenden wie ein Mann und ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Ne? Hiob ist da am Heulen, aber ich kann es auch verstehen. Und Gott kommt zu ihm und sagt so: Mensch, kneif mal da Eier zusammen. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Er spricht's aus, wenn du Bescheid weißt. Oder wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat, wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete und Wolken dunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenzen zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler vor ihr verscheucht werden? Ja, sie verwandelt sich wie Siegelton, und alles steht da wie ein Prachtgewand. Den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der erhobene Arm wird zerbrochen. Bist du zur Quelle des Meeres gekommen? Oder hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandelt? Sind dir die Tore des Todes geöffnet worden? Oder hast du die Pforten des Todesschattes gesehen? Hast du die Breiten der Erde überschaut? Weißt du das alles? Nun sag's mir. Welches ist denn der Weg zu den Wohnungen des Lichts? Und wo hat denn die Finsternis ihren Ort? Dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen und die Pfade zu ihrem Haus kennen könntest. Du weißt es ja, denn zu der Zeit warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist ja groß. Ha! Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen? Und hast du die Speicher des Hagels gesehen, die ich aufbehalten habe für die Zeit der Drangsal, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Interessant, hä? Ein Speicher des Hagels, der aufgehoben wird. Zentner schwer, sagt die Offenbarung und Jesus. Vers 24. Auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht? Und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Wer hat der Regenflut ein Bett gewiesen und dem Donnerstrahl Einen Weg, damit es regne auf ein menschenleeres Land, auf die Wüste, wo kein Mensch ist, und die Einöde und Wildnis zu sättigen und das junge Grün hervorsprießen zu lassen. Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Aus wessen Schoß ist das Eis hervorgegangen und wer hat den Reif des Himmels geboren? Ja, wie zu Stein erstarrt das Wasser und die Oberfläche der Fluten schließt sich fest zusammen. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orients lösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises herausführen zu ihrer Zeit und leitest du den großen Bären samt seinen Jungen? Ja, kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Ja, kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, so dass dich Regengüsse bedecken? Ja, kannst du Blitze entstehen, dass sie hinabfahren und zu dir sagen, siehe, hier sind wir? Ja, wer hat denn Weisheit in den Nieren gelegt? Oder wer hat deinem Herz Verstand verliehen? Ja, wer zählt die Wolken mit Weisheit? Und wer schüttet die Schläuche des Himmels aus, dass der Staub zu Klumpen wird und die Schollen aneinander kleben? Jagst du die Beute für die Löwen und stillst du die Begierden der jungen Löwen, wenn sie in ihren Höhlen kauern und im Dickicht auf ihrem Lager liegen? Ja, wer verschafft denn den Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien, um herumflattern aus Mangel als aus Nahrung? Kennst du die Zeit, da die Steinböcke gebären, oder hast du beobachtet, wann die Hindinnen kreisen? Zählst du die Monate, dass sie erfüllen müssen? Und weißt du die Zeit ihres Gebärens? Ja, sie kauern sich nieder, sie werfen ihre Jungen und sind ihre Wehen los. Ihre Jungen erstarken, wachsen im Freien auf, verlassen sie und kommen nicht mehr zurück. Wer hat denn den Wildesel frei laufen lassen? Oder wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, dem ich die Steppe zur Wohnung gewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt? Er lacht über den Lärm der Stadt und das Geschrei des Treibers hört er nicht. Er sieht sich die Berge zu seiner Weide und spürt allen grünen Kräutern nach. Ja, wird der Büffel willig sein, dir zu dienen? Bleibt er an deiner Krippe über Nacht? Führst du denn den Büffel in der Furche an einen Strick oder wird er hinter dir her die talgrünen Eggen? Ja, vertraust du ihm wegen seiner großen Kraft und überlässt du ihm deine Arbeit? Rechnest du auf ihn, dass er deine Saat einbringt oder deine Tenne füllt? Die Straußin schwingt fröhlich ihre Flügel. Sind es aber treue Schwingen und Federn? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und lässt sie im Sand ausbrüten. Sie vergisst, dass ein Fuß sie zu treten oder das Getier des Feldes sie zermalmen kann. Sie ist hart gegen ihre Jungen. Als gehörten sie ihr nicht. Es macht ihr keinen Kummer, wenn sie sich umsonst abgemüht hat. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und hat ihr keinen Verstand zugeteilt. Kommt aber die Zeit, dass sie in die Höhe schnellt, so verlacht sie Ross und Reiter. Hast du dem Ross Stärke verliehen und seinen Hals mit der Mähne umhüllt? Bringst du es zum Schwingen wie eine Heuschrecke? Sein stolzes Schnauben klingt schrecklich. Ja, es scharrt den Boden und freut sich seiner Stärke. Es zieht los, den Waffen entgegen, es lacht über die Furcht, ist unverzagt und weicht vor dem Schwert nicht zurück. Über ihm klirrt der Köcher, die Klinge vom Speer und vom Wurfspieß. Mit wildem Lauf und Ungestüm verschlingt es den Boden und bleibt nicht stehen, wenn es das Schafferhorn ertönt. So oft das Schafferhorn erklingt, ruft es Hui! Und von ferne wittert es die Schlacht, die Donnerstimme, der Heeresführer und das Kriegsgeschrei. Bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt und seine Flügel nach Süden ausbreiten? Schwingt sich auf dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an? Er wohnt in Felsspalten und horstet dort auf Felsenzacken und Bergspitzen. Von dort aus erspäht er sich Beute. Seine Augen schweifen weit umher, seine Jungen schlürfen Blut und wo Erschlagene liegen, da ist er. Und weiter redete der Herr mit Hiob und er sprach: Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn, und er sprach: Siehe, ich bin zu gering. Und was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten und noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Und so weiter. Selbst die kleinste Kleinigkeit, selbst der Tau. Ne? Gott sagt, ich habe den Tau geboren. Ich habe den Strauß so gemacht, wie er ist. So, und ich habe das Pferd vom Charakter her und von seinem Aussehen her und auch von seinem Schmuck her so gemacht, wie es ist. Ich weiß, wann jedes einzelne Tier geboren wird, über alle Jahrtausende hinweg. Jedes Säugling, selbst der kleinste Rabe, schreit zu mir. Ich fand es so schön, habe ich mir gleich angeschrieben. So, dass die Tiere zu Gott rufen. Und Gott hört sie. Gott hört sogar die Tiere, weil für Gott ist seine Schöpfung wertvoll. Jeder Grashalm. Ja, vielleicht kein Grashalm. Aber alles, was eine Seele hat. Alles, was Leben bekommen hat von ihm. Ist wertvoll für Gott. Und selbst so einen kleinen hässlichen Babyraben, bringt er das Futter. Weißt du, ein Tier, ich kann mir das vorstellen, der sitzt da und er wird immer ruhiger und immer kleiner und kleiner und kleiner, ne? Bis er vor Gott steht und sagt, ich kann nur meine Hand vom Mund machen, weil aus meinem Mund kommt nur Dummes. Gott ist, wer er ist. Und ich finde es schön, so dass trotz seiner großen Allmacht er trotzdem so natürlich ist und so gar nicht wie er ist. Vater, du bist der Schöpfer von Himmel, du bist der Schöpfer von Erde, du bist der Schöpfer von allen Himmeln. So. Du bist auch Schöpfer von dem, was noch nicht erschaffen ist, was du machen wirst, wenn dein Sohn kommt. So. Und ich preise dich dafür, dass du uns Menschen so erhoben hast, so, dass du uns gemacht hast, um uns zu halten, so, dass du uns erschaffen hast, um mit uns zu sein, dass du jeden Gedanken hörst, so, dass du, obwohl ich untreu bin, trotzdem treu bist. Und ich möchte nicht vergessen, wie mächtig du bist. Und achte ich auf deine Macht und auf deine Größe und auf den Plan, dann fühle ich mich sicher und geborgen und dann weiß ich, dass ich mich vor nichts fürchten muss. Ja. Und ich danke dir, dass wir alles wieder zurückbekommen. Oh. Das ist alles nur deine Gnade und deine Arbeit. Deine Ehre, deine Herrlichkeit. Ich danke, dass du so treu warst. Und Satan widerstanden hast, als er dich versucht hatte und dir alle Reiche übergeben wollte und nur wollte, dass du ihn anbetest. Ich denke, dass wir dir wichtiger sind als ja, Ruhm und Ehre und Macht. Außerdem hast du Macht. Und selbst wenn jedes einzelne Atom deiner Schöpfung sich gegen dich stellen würde, bleibst du doch der Herrscher und der Herr über allem, was du gemacht hast. Und ich bitte dich, dass du uns weise machst, dass du uns Erkenntnis schenkst, so dass wir einen Blick kriegen, wie groß du wirklich bist und dass wir anfangen, uns mehr und mehr zu fürchten, so dass wir ruhig werden und dankbar dich preisen können, dass jede Angst und jede Versuchung, jede Anfechtung, die kommt, einfach klein wirkt gegen deine Größe. Bitte hilf uns da. Vergib, wenn wir dich vergessen wollen. Vergib, wenn wir dich vergessen und dich meiden. Mein Herz schreit und meine Seele schreit danach so und das. Dein Lobpreis bleibt auf meinen Lippen und meinem Herzen. Dass der Dank nicht weicht und nie zu wertlos wird. Bitte offenbar dich auch in unserer Dummheit, so wie dich Hiob offenbart hast, und erklär dich weiter immer mehr. Und ich denke, dass du ewig mit uns zusammen leben willst. Du bist einfach nur herrlich. Amen.